Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Welt. Das wird so aussehen, dass 5 deutsche Autoren Texte von verfolgten Autoren in aller Welt lesen werden und ein bisschen was zu diesen Personen sagen werden. Und wir wollen uns dann auf diese Weise an diese Leute erinnern, die zum Teil ein schreckliches Schicksal hatten, wie sie das denn auch von den Autoren hören werden. Ganz allgemein möchte ich sagen, etwa 900 Schriftsteller sind im Moment in aller Welt verfolgt worden. 900 Schriftsteller. 2015 sind, glaube ich, 15 getötet worden. Mehrere dazu sind getötet worden, wo man die Motivation der Mordung nicht so genau nachweisen kann, sodass man nur vermuten kann, dass es deshalb geht. Was heißt das jetzt konkret? 900 Schriftsteller, Journalisten und zunehmend Blogger, die in aller Welt verfolgt werden. Und ich will einfach mal ein paar Beispiele sagen. Einer meiner Freunde ist Ahmed Nadir, kommt aus Bangladesch und er ist Blogger. Er ist Demokrat und er ist Atheist. Das ist in Bangladesch unglaublich gefährlich. Wir haben es geschafft, dass er hier eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, Asyl bekommt. Aber seine Freunde sind noch in Bangladesch. Und irgendwann las ich, einer der Blogger ist nicht irgendwie umgebracht worden, sondern der ist mit Macheten auf der Straße zerhackt worden. Ich habe dann Nadir gefragt, kennst du den? Und sagte, ja, das ist einer meiner besten Freunde gewesen. Das ist das Schicksal, das Nadir also nicht hat, der in Düsseldorf lebt. Zerhackt, weil er Atheist war, weil er Demokrat war, weil er zu demokratischen Rechten aufgerufen hat. Anna Lilia Perez, sie kommt aus Mexiko. Sie hat ein Buch geschrieben über die Verstrickung der Mafia mit der Regierung. Und zwar im Zusammenhang mit dem Ölkonzern. Sie ist so verfolgt worden, dass sie sich am Ende nur noch mit einer schusssicheren Weste auf die Straße traute und immer mit dem Rücken zur Wand die Straße entlang gegangen ist, um zu sehen, ob sie jemand irgendwie ins Visier nimmt. Das ist ein Leben gewesen, das man nicht lange aushalten konnte. Sie hat 2 Jahre im PEN-Programm Writers in Exile gelebt. Wir haben 8 Wohnungen in Deutschland. Sie kriegen Stipendien und können dann wenigstens 1 oder 2 Jahre mal wieder in Sicherheit leben. Wobei das auch viel toller klingt, als es ist. Die Leute sind dann völlig durchgedreht, sind krank, sind psychisch gestört, was man sich auch gut denken kann. In Kamerun hat mein Kollege Eno Meyomess es gewagt gegen den Diktator, der 25 Jahre an der Macht ist und natürlich in seinen Augen alles richtig macht, zu kandidieren um die Präsidentschaft. Der ist natürlich sofort verhaftet worden, ist in Isolationshaft gesetzt worden und ist in Dunkelhaft gebracht worden, sodass der monatelang in einem Gefängnis gesessen hat und Angst hatte, wenn ich jetzt wieder Licht sehe, dann werde ich möglicherweise erblinden. Der sitzt jetzt bei uns in Darmstadt und ich freue mich immer, weil das ein unglaublich optimistischer Mensch ist, nach dem, was der erlebt hat, dass man das überhaupt noch sein kann, kann ich kaum verstehen. Mein Freund Erik Arellana Bautista kommt aus Kolumbien. Seine Mutter ist irgendwann vom Militär abgeholt worden. Sie war Dokumentarfilmerin, hat Gedichte geschrieben und sie ist einfach abgeholt worden und nie wieder aufgetaucht. Erik hat dann dasselbe gemacht, Filme, Gedichte und irgendwer hat ihm gesagt, Erik, du stehst jetzt auch auf der Liste dieser Militäreinheit, sieh zu, was du machen kannst und dann ist Erik nach Hamburg gekommen. So sieht das konkret aus an kleinen einzelnen Beispielen, 900 davon, wenn man so will, in aller Welt zunehmend in der Türkei. Und die erste, die jetzt etwas vorliest, ist meine Kollegin Simone Trieder. Simone ist mein Kollege sagte, sie schreibt alles und sie schreibt hauptsächlich für Theater, das ist ihre große Leidenschaft, aber sie macht Jugendbücher, Krimis hat sie geschrieben und so weiter und sie wird uns erzählen, welchen Text sie jetzt liest und welcher Autor das ist.
Danke. Jetzt muss ich erstmal versuchen, hier mit der Technik klarzukommen. So, wa? So kann man mich jetzt auch verstehen. Vielen Dank, Heinrich Polkmann. Ich habe einen Text eines vietnamesischen Dichters, Nguyen Chi Tien. Er hat 30 Jahre in Vietnam im Gefängnis gesessen. Knapp 30 Jahre. So? Danke. Konnte dann auswandern und ist 2012 in den USA verstorben. Ein Brief von meinem Vater. Wir haben schon so lange nichts mehr von dir gehört und wünschen uns so sehr, dass du dich meldest. Ich will dir kurz berichten, was daheim los ist. Mutter ist so gut wie blind auf beiden Augen. Darum hockt sie Tag und Nacht zu Hause. Mit mir ist auch nicht mehr viel los. Bin bloß noch ein seniler Mensch. Die Beine schlottern mir bei jedem Schritt. Schon wenn ich die Adresse schreiben will auf ein Kuvert, muss ich gewaltig überlegen. Ich wünschte, du wärest zu Hause und könntest uns helfen. Wenn wir an dich denken, weinen wir immer und wissen nicht, ob du noch in dem alten Lager bist oder ob man dich woanders hingebracht hat. Wenn Mutter betet, bittet sie immer, dass du in Sicherheit bist und wohlauf und nicht krank. Wenn du diesen Brief bekommst, schau doch, dass du nach Hause schreiben kannst. Wir möchten von dir hören. Ach, dass du aber auch in deiner jugendlichen Torheit die falschen Sachen denken musstest und dich streiten und beklagen. Du musst jetzt in aller Aufrichtigkeit bereuen. Nur dann wird die Partei dir vergeben. Und wir können hoffen, dich wiederzusehen. Bevor wir beide gehen, unseren letzten Gang. Wir wissen einfach nicht, was wir noch weiter sagen sollen. So lass dich erinnern. Achte auf deine Gesundheit. Du bist noch so jung. Du wirst leben, ganz sicher, mein Sohn. Wir glauben trotz allem, dass Himmel und Erde nicht Schindluder treiben mit braven, einfachen Leuten. Neulich bin ich zur Post gegangen und habe dir meine eigenen Socken geschickt. Wegen der Medizin, um die du mich gebeten hast, muss ich warten, bis meine nächste Rente kommt. Dann kaufe ich sie und schicke sie dir, falls du krank bist. Abschließend hoffe ich, du legst dich ins Zeug, dass du bei der Arbeit für dein Lager der Beste bist. Dein Vater und deine Mutter. Danke.
Der eine Satz hat mich berührt und verärgert, muss man sagen. Dann kann dir die Partei verzeihen. Ich gehöre doch noch zu der Generation, die für Vietnam auf die Straße gegangen ist und gesagt, der Vietnamkrieg muss beendet werden. Dass dann anschließend die Regierung, für die wir uns eingesetzt haben, Schriftsteller verfolgt, weil sie ihre Meinung sagen und weil sie nicht der Meinung dieser Regierung entsprechen. Das hatten wir in unserer Demonstration und so nicht gedacht. Und das muss ich echt sagen, macht mich wirklich ärgerlich. Ich habe noch einen vergessen, Can Dündar, den kennt ja jeder. Can Dündar ist in Sicherheit in Deutschland, denkt man. Er wird von 5 Leuten rund um die Uhr bewacht. Und neulich ist er kurzfristig aus einer Veranstaltung weggebracht worden, weil die Drohung, die da eingegangen ist, doch ernst zu sein schien und dass man ihn da an der Stelle umbringen soll. Also es könnte jetzt noch bis heute Abend solche Beispiele erzählen. Jetzt kommt aber mein Kollege und Freund Carlos Collado Seidel. Er ist Historiker und er ist der Generalsekretär des PEN, also eine wichtige Figur in unserem Verband. Und er wird uns einen... Ja, erst wird er den Text lesen und dann etwas zu dem Autor sagen. Ja, alles gut.
Ich lese einen Text von Ángel Santisteban vor, ein kubanischer Autor. Der Mond, eine Leiche, ein Stück Brot. Da hängt der Mond, wie ein in der leichten Brise schwingender Lampion. Für uns aber, die ihn durch ein schmales Gefängniszellenfenster sehen, ist so viel Schönheit kaum zu ertragen. Niemand möchte ihn genauer betrachten, denn wir sind von einem Hof der Verzweiflung umgeben. Häftlinge, erfüllt von Angst, dem Bedürfnis, Raum und Zeit umzustülpen. Vor allem aber die Vergangenheit, um die Gegenwart und Zukunft mit eigenen Händen zu formen, als wären sie aus Lehm. Es ist, als wären unsere Augen vereist, als wären wir in der Tiefe von einer Hypnose ergriffen, in der wir die Flucht antreten. Wie wenn man ein wenig Kokain snifft, Die Realität trübt sich, es in unserem Kopf zu drehen beginnt und der Mond sich zu einem großen Bildschirm verwandelt, auf dem wir unser Leben vorbeiziehen sehen, bis zu dem Tag, an dem wir hier eintrafen. Jetzt ergreift uns das Bedürfnis, die Gitter aufzubrechen, die Mauern niederzureißen, um das Weite zu suchen, trotz aller Konsequenzen. Die Betrachtung des Mondes hat Auswirkungen, die nur solche Gefangenen kennen, die bereits eine gewisse Zeit hier einsitzen. Gestern ist ein Häftling dem Zauber des Mondes erlegen. Er verharrte in seiner Betrachtung beinahe bis zum Morgengrauen. Seinen Namen kennen wir nicht. Wir wissen nur, dass er ein neuer Gefangener ist, weil er mit der letzten Lieferung hier eintraf. Als sie heute Morgen das große Tor aufgemacht haben, um uns ins Krankenrevier zu bringen, sah niemand ihn fliehen, auch nicht, dass er im Krebsgang von den anderen abrückte, die sich in einer Reihe aufstellten, um den Innenhof zu überqueren. Man hörte Salven, und als man den Kopf wandte, sah man ihn da hängen, in 3 Metern Höhe, beim Versuch, die Gefängnismauer zu überwinden. Aus seinem Rücken stieg Rauch auf. Da waren schwarze Punkte, wie Flecken oder Klumpen klebrigen Schlamm spritzten aus seinem Hemd und ließen ihn erschaudern. Jemand sagte etwas von Hochspannung. Der Stacheldraht ist elektrisch aufgeladen. Dann wurden die Punkte auf seinem Rücken rot. Es war das Rot von Geranien, gleichsam Dahlien mit dunklem Herzen, die ihre Blütenblätter öffneten und sich rasch entfalteten. Der Häftling verharrte so mehrere Minuten, wusste nicht, was tun, ebenso verunsichert wie wir, die wir doch nicht begriffen, was dieser Mann erreichen wollte, wenn er auf den Sicherheitszaun zukroch. Denn es war unlogisch, undenkbar, auf dieser Seite zu entkommen, die auf die Riffe hinausging, umspült vom Wasser der Bucht. Überstürzt setzten sich die Wärter in Bewegung und blieben dann unter ihm stehen, wie vielleicht in der Kindheit einmal, als sie in die Obstgärten entkommen waren und unter Bäumen darauf warteten, dass man ihnen jetzt die Mangos hinunterwerfen würde. Wir vermuteten, der Wärter über unserem Block hatte geschossen. Er drohte immer gern, lächelte zynisch, wenn er seine MP schwenkte, mit dem Zeigefinger auf dem Auslöser, als müsste er sich sehr zusammennehmen, um sie nicht zu benutzen, seine Autorität zu beweisen, wozu er fähig war, mit einer so mächtigen Waffe in seinen Händen. Der Mann hatte alle Hoffnung verloren. Zuvor aber hatte er für ein paar Sekunden jene Brise gespürt, die uns Häftlingen verboten ist. Den sauberen, freien Wind direkt von der Stadt kommend. Zuvor hatte er die Bucht überquert, was den Anglern ins Haar gefahren, hatte ihre Rute gekrümmt, einen Geruch nach Schnecken und Fisch mit sich führend. An der sehnsüchtigen Haltung des Mannes erkannte ich, was er wohl sah. Die Gebäude, die Autos, die Leute, die frei den Malecon entgegenschlenderten, und allein der Gedanke daran jagte einen Schauder über meinen Körper. Während er zu unserer großen Überraschung weiterhin den Horizont anstierte und damit bewies, dass nichts anderes für ihn mehr zählte. Das Gefängnis war weithin in tiefe Stille getaucht. Einige Löffel, die irgendwer im Refektorium fallen ließ, zitterten wie Glocken, die zur Messe läuteten. In wenigen Sekunden gelang es ihm, alle Blicke und Gedanken der Häftlinge auf sich zu ziehen. Der Mann, der da oben hing, wurde für uns so etwas wie ein Engel, ein Anführer. Das machte mich eifersüchtig. Ich wünschte mich an seine Stelle, obwohl er einige Kugeln im Rücken hatte und nur wenige Zentimeter Leben, als Preis für den Blick auf ein Stück dieser Stadt. Mir fiel meine Kindheit ein. Der unvergessliche Geburtstagskuchen oder wie wir auf dem Mäuerchen des Malecon rannten, um den Drachen in die Luft steigen zu lassen. Wie jedes Kind wollte dieser Mann nichts als ein paar Minuten mehr. Wer mochte das nicht? Bitte, Mama, noch ein bisschen mehr. dachte er sicher bei sich. Nur dass diesmal, wie seltsam, seine Mutter ihm nicht antwortete. Der Erzähler und Blogger Ángel Santiesteban, geboren 1966 in Havanna, wurde nach einem Schnellprozess am 8. November 2012 aufgrund von gefälschten Beweisen und entgegen dem von 7 Personen bezeugten Alibi zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Regime fürchtet seinen Blog, die Kinder, die niemand wollte. Dankeschön.
Jetzt würde normalerweise meine Kollegin Astrid Fehstedt lesen. Sie sitzt in einem Zug in Wittenberg. Und ich glaube, jeder weiß, dass das eine realistische, blöde Alternative ist. Sie hätte von Muhammad Riad etwas lesen sollen und stattdessen lese ich es ganz kurz. Ein arabischer Dichter, der mehrfach bestraft worden ist und mehrfach im Gefängnis gesessen hat. Sieg des Dichters. Morgen wird alles vorbei sein, das Leben wird die Straßen färben mit Lärm und Rauch. Du wirst mich allein lassen, Soldat, der Kampf wird aus sein, für immer. Ich weiß, du bist mir nicht feindlich gesonnen, im Gegensatz zu mir verehrst du nicht die Poesie und die Frauen. In allem unterscheiden wir uns, nur nicht im Wissen, dass der Kampf unausweichlich ist und in der fernen Sehnsucht nach Entspannung. Ich sehe, wie du an die Mauer lehnst, fluchend auf das Leben, den Kampf, die Eisenbahn, die Panzer und die nationale Pflicht. Mein Blut ist eine Fußnote zu deinen Gedanken, da ich dich grüße mit einem Kopfnicken. Übrig ist noch eine einzige Zigarette. Wir müssen tiefe Züge nehmen und blasen den Rauch ins Ungewisse. Ja. Wenn alle schon Applaus kriegen, könnte ich das auch. Danke, das ist schön. Ich bin aber nur der Ersatz gewesen. Der nächste, den ich jetzt vorstellen werde, ist mein Freund Hans Till. Den tue ich deshalb so gerne vorstellen, weil er eigentlich diese Lesungen hier jahrelang gemanagt hat. Er hat diese Arbeit auf sich genommen und das war schön. Und da er jetzt nicht mehr Moderator ist, haben wir gedacht, wir setzen ihn als Lesenden ein. Dann kann er sich auch mal hier als Autor vorstellen. Und das Schicksal dessen, den er hier vorstellt mit einem Text, das ist unglaublich und ganz traurig. Bitte, Hans.
Dankeschön. Ich stelle vor, Hashem Shaabani. Hashem Shaabani wurde 1981 in Ramshir, Iran, geboren. Er schrieb Gedichte auf Persisch und Arabisch und trat immer für Meinungsfreiheit und für die Freiheit der Kunst ein. Nach 3 Jahren Haft und schwerer Folter wurde er am 27. Januar 2014 auf Weisung des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani hingerichtet. Das obenstehende Gedicht schrieb er im Gefängnis. 7 Gründe, warum ich sterben soll. 7 Tage lang schrien sie mich an. Du führst Krieg gegen Gott. Samstag, weil du ein Araber bist. Sonntag, nun, du kommst aus Ahwas. Montag, denk dran, du bist Iraner. Dienstag, machst dich lustig über die heilige Revolution. Mittwoch, hast du nicht für andere die Stimme erhoben? Donnerstag, du bist ein Dichter und Barde. Freitag, du bist ein Mann. Ist das nicht Grund genug zu sterben? Aus dem Persischen übersetzt von Gerrit Wustmann. Dankeschön.
Jetzt haben wir noch ein kleines Fragezeichen. Meine Kollegin Almut Ulrike Sandig wollte kommen. Und ich frage mal, ist sie irgendwo zu sehen? Und ja, ich weiß jetzt nicht, in welcher Eisenbahn sie stecken geblieben ist. Es ist also ein bisschen was mit Improvisieren, was wir heute zu tun haben. Da werde ich also auch dann einspringen und werde einen Text von Jovan Nikolic lesen. Und er ist Roma. Und Roma weiß man ja, wie sehr die verfolgt werden, welche Probleme sie insgesamt haben. Und der sitzt, glaube ich, jetzt in Köln. Sein Text heißt Apathie. In diesem Herbst hielt ich mich im Osten Deutschlands auf, in einem Asylantenheim in Eisenhüttenstadt, unweit der polnischen Grenze. Während ich noch immer die Frische und den Willen hatte, mein Schicksal zu ändern, schrieb ich mein Tagebuch. Ich betrachte die Gestalt eines dunkelhäutigen Mannes, der seit dem frühen Morgen am Rand eines riesigen und beunruhigenden, hässlichen Betonwürfels sitzt, den Kopf zwischen den Schultern eingezogen, mit seinem ganzen Rumpf nach unten hängend und mit den Handflächen seiner ausgestreckten Arme gegen die Knie drückend, starrt er irgendwo in den Boden zwischen seinen Füßen. Ich verglich diesen Mann aufgrund seiner suggestiven Kraft mit Rodins Skulptur Der Denker. Es ist durchaus möglich, ein Modell für eine neue Skulptur des Menschen am Vorabend der Jahrtausendwende zu erahnen. Nennen wir sie Apathie. Dieser Mitgefangene saß stundenlang fast unbeweglich bis zum Mittagessen in unveränderter Haltung auf einer leeren Blumenschale unter meinem Fenster. Jeden Tag kam er wieder. Er war wie ein Denkmal gewidmet, den Verhängnis Millionen namenloser, nicht dokumentierter Menschen, Asylanten, Emigranten, die entlang der Längen und Breitengrade umherirrten, auf der Flucht vor Kriegen, Diktaturen, Hunger, eine Handvoll Gnade von den Verwaltungen jener Länder erbittend, in die sie sich für kurze Zeit einzuschiffen vermögen, ohne zu begreifen, dass sie nur den Käfig gewechselt haben. Ein Denkmal für alle, die durch hohe, dreifache Stacheldrahtrollen von der zivilisierten, demokratischen Welt abgesondert sind und sie zwischen den aus dunklen Ziegel erbauten Gebäuden in ehemaligen Kasernen von Nazisoldaten ihre von der Last der unsichtbaren Ketten schwer gewordenen Beine schleppen. Für alle Vertriebenen und in ihrer Existenz Schiffbrüchigen, die brüllen und hilflos einem freien und würdigen Leben hinterherwinken, das zu ihnen, an ihnen vorbeizieht und vor ihren Augen am Horizont versinkt, um sie der ersten Welle zu überlassen, die sie zusammen mit ihren Hoffnungen und Träumen wieder hinabspült in die Tiefe anonymer Schicksale, nicht erzählter Geschichten, in die Nicht-Existenz. Der Roma Jovan Nikolic. Und wenn ich jetzt noch eine Bitte äußern darf, erstmal sehr schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie zugehört haben. Wir mussten ein bisschen improvisieren, aber ich hoffe, das hat sich so einigermaßen bewährt. Es gibt viele Möglichkeiten, an verfolgte Schriftsteller zu denken. Ich würde Sie einfach bitten, das mal mitzunehmen, den Gedanken, und sagen, wo gibt es da Möglichkeiten in meinem Bereich, dass ich etwas tun kann. 900 Schriftsteller, und Sie haben ja jetzt ein paar Schicksale mitbekommen, was das konkret bedeutet. Das ist doch nichts anderes als das, was wir von der Natur oder religiös gesprochen von Gott bekommen haben, nämlich die Sprache, das Wort, wir nutzen es und wir werden dafür eingesperrt, verfolgt und sogar getötet. In meiner Kirchengemeinde bringt der Pfarrer es ab und an fertig, bei den Fürbitten plötzlich zu sagen, und Herr, wir bitten dich für die verfolgten Schriftsteller in aller Welt, die ja nichts tun, als das zu benutzen, was du ihnen gegeben hast, nämlich die Sprache. Mache oder hilf mit, dass sie nicht weiter verfolgt werden und so weiter. Es gäbe viele Möglichkeiten, wo man so etwas mal einklinken könnte. Und das würde ich Ihnen gerne sozusagen als Hausaufgabe mit auf den Weg geben, dass Sie daran denken, irgendwo an diese Leute zu denken. Denn das Schicksal, das muss man wirklich sagen, ist brutal grausam. Und was man da mit Menschen glaubt, machen zu dürfen, das ist schlicht und einfach eine Sauerei. Mit diesem schönen Wort beschließe ich dann unsere halbe Stunde. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.
Dankeschön.
Schluss, ja.
Liebe Gäste, ich darf Sie begrüßen zu unserer Buchvorstellung des neuen Gedichtbandes von Ursula Haas. Wortfisch im grünen Aquarium. Mein Name ist Marc Jone von der Edition Bodoni. Wortfisch im grünen Aquarium. Ursula Haas, eine Poetessa, eine Lyrikerin aus München.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.